Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Short.
Da sind wir wieder. Downset Short am Dienstagmorgen. Es war Black Monday, der sogenannte, in der NFL. Aber wie wir ja in unserem Montag gestern schon vermutet haben, beziehungsweise Adrian hat das richtigerweise vermutet, ist gar nicht so viel passiert. Adrian, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Nicht viel passiert, aber es gab dann immerhin noch eine weitere Trainerentlassung und ich finde, die ist so, so markant, so groß, da kann man ruhig drüber reden und Downset Short zu machen. Die Arizona Cardinals haben Cliff Kingsbury entlassen.
Ja, ich meine, er war der Favorit, ne, bei den Buchmachern jetzt schon über mehrere Wochen. Wir haben auch einige Male darüber gesprochen, das könnte passieren. Sie hatten dann Kingsbury und Michael Bidwill, der Owner, hatten am Montagmorgen ihr Saisonabschlussgespräch und dabei wurde eben mitgeteilt, dass er entlassen wird. Also zunächst mal, es ist komplett nachvollziehbar. Bidwill hat es auch gesagt, er hat am Montag eine richtig gute Pressekonferenz gegeben. Also wenn ihr Cardinals-Fans seid, wenn ihr hier zuhört gerade, die kann ich echt nur empfehlen, weil das war wirklich sehr, also fand ich eine sehr ehrliche Pressekonferenz, was du jetzt auch nicht unbedingt immer von Ownern kriegst, wo dann ja auch gerne irgendwelche Floskeln rumgeworfen werden. Ich hatte den Eindruck, das war eine sehr ehrliche Pressekonferenz und auch eine, die einiges an Insight geboten hat. Jetzt zum einen, wie diese Kingsbury-Ära zu Ende gegangen ist, aber auch eben, worauf er jetzt halt schaut und was er jetzt sucht. Und er hat es ja auch gesagt, menschlich und so sind sie super miteinander klargekommen. Bidwill hat gesagt, Kingsbury in seinen Augen der kennt diese Organisation schon sehr lange, er kann sich an keinen Headcoach erinnern, der härter gearbeitet hätte als Kingsbury und solche Sachen. Aber die sportlichen Ergebnisse waren halt einfach nicht da. Und das hat meinen Standpunkt eigentlich ziemlich gut auch getroffen, weil ich glaube nach wie vor, dass Kingsbury ein guter Coach ist, der gut mit Spielern kommuniziert, der, glaube ich, auch ein sehr korrekter Typ ist. Aber ich glaube nicht, zumindest noch nicht, dass er ein guter NFL-Headcoach ist. Und ja, das hat diese Saison einfach klar unterstrichen, wo es eben ja auch dann darum ging, Widerstände zu überwinden in Form von sehr, sehr vielen Verletzungen. Die Cardinals hatten ligaweit wahrscheinlich Top 3, Top 5 die meisten Verletzungen. Die ganze Murray-Vertragsgeschichte in der Offseason. Du hast zwei Assistenzcoaches, die wegen Off-the-Field-Vorfällen entlassen wurden. Also es war einfach sehr, sehr viel los. Und da hat man einfach gesehen, dass Kingsbury zum einen rein sportlich, halt auch schematisch, dann irgendwo keine Antworten mehr gefunden hat, um die Defizite auszugleichen. Vor allem aber, und das fand ich wirklich fast noch eklatanter, hat man in meinen Augen gesehen, dass er noch nicht der Leader ist, den man in so einer Phase braucht, um zum einen ein NFL-Team eben auch durch diese Turbulenzen durchzusteuern und zum anderen aber eben auch dann irgendwo eine Teamkultur, was ein sehr vager Begriff irgendwo ist, das weiß ich auch, aber ich finde, man muss ihn manchmal anwenden, eine Teamkultur zu kreieren, in der intern Verantwortung übernommen wird, in der Fehler auch klar und deutlich angesprochen werden, in der Leute auch offen kritisiert werden. Und nach allem, was man hört, war das einfach nicht in dem Maße der Fall unter Kingsbury. Das, glaube ich, nötig ist, um in der NFL eben auch durch turbulente Zeiten zu kommen. Und turbulente Zeiten hast du eigentlich immer, hat jedes NFL-Team früher oder später. Und deswegen würde ich es auch weiter so stehen lassen. Ich glaube, dass Kingsbury ein guter Quarterbacks-Coach oder vielleicht auch Offensive Coordinator nächstes Jahr sein kann in der NFL. Aber als Head-Coach wirkte er am Ende überfordert. Und das ist schade, weil ich ihn als Typ mochte. Ich mochte auch die Verpflichtung damals, fand ich sehr, sehr positiv, weil man halt was Neues riskiert hat, weil man wirklich mal versucht hat, einen anderen Weg irgendwo auch zu gehen. Und von Jahr 1 zu Jahr 2 und von Jahr 2 zu Jahr 3 gab es ja auch klare Fortschritte. Aber Jahr 3 war halt auch der klare Peak, also die Vorsaison jetzt. Und diese Saison hat halt die Defizite, die er einfach als Head Coach, und das meine ich jetzt wirklich im Gesamtpaket, noch hat, die hat es einfach hervorgehoben und betont. Und ich glaube, das war dann irgendwo die logische Entscheidung, das jetzt zu machen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen mehr erwartet von dir, dass du ihn etwas mehr verteidigst. Und hatte mir genau die Punkte eigentlich schon zurechtgelegt, die du jetzt alle schon genannt hast. Also gerade die Überforderung. Es wirkte einfach überfordert, vor allem jetzt in dieser Saison. Und ja, Verletzungen sind natürlich ein Thema, aber du hast den sportlichen Erfolg angesprochen. Und ich finde auch, unabhängig davon, wie viele Verletzte, also man muss immer gucken, wer sich und ne, wie lange jemand verletzt ist. Aber es gab ja, also zum Start der Saison hatte man ja einen richtig guten Roster eigentlich. Ich habe noch mal in unsere Prediction-Folge geschaut, beziehungsweise in meine durchgetippte Saison. Ich hatte die Cardinals mit 11-6 und ich weiß, dass es nicht bold war, dass es nicht krass war, dass ich die mit 11-6 vielleicht ein Ticken zu hoch, 1-2 Siege.
Ja, okay. Also ich glaube, Win-Total Over-Under war irgendwo bei 9, meine ich. Also du wärst schon sozusagen über Markt gewesen, aber jetzt nicht absurd. Also wenn man ich hatte es mit 10 Siegen.
Bei 10 gehe ich voll mit.
So, genau, das war sozusagen keine unrealistische Prognose in dem Fall,
ja. Und es ist 4-13. Klar, Kyler Murray hat sich irgendwann verletzt, aber auch als Kyler Murray noch fit war, war ja auch vor allem die Offense nicht gut. Und die Offense ist ja nun mal sein Steckenpferd, das ist sein Thema. Und die war nicht gut. Die ersten 9 Wochen, als Kyler Murray fit war, war die Offense in Sachen Expected Points Added per Play auf irgendwo im unteren Drittel, Rang 22 oder so müsste das gewesen sein. Also ziemlich weit unten. Das ist einfach nicht gut genug. Und wenn du dir anguckst, was die auch für Playmaker im Team haben, dann also andere Teams wären neidisch. Also wenn du dir das Receiver-Core anguckst, ja, DeAndre Hopkins war gesperrt, aber du hast dir teuer einen Marquise Brown geholt, der ja zumindest diesen Ausfall von DeAndre Hopkins in irgendeiner Form so ein bisschen auffangen sollte. Dann hast du dir sogar noch einen Robbie Anderson geholt. Also wenn du das theoretische Receiving Core anschaust, dann sagst du, ey, das ist weitaus besser als viele andere Teams in der NFL und zum Beispiel viel besser als die Baltimore Ravens, die trotzdem in die Playoffs gekommen sind. Schwieriger Vergleich, ich weiß, aber die Qualität, zumindest in Teilen, war ja eigentlich da. Und deswegen war ich ja die ganze Zeit schon sehr kritisch, weil ich der Meinung bin, dass Kingsbury nicht auch nur ansatzweise das Maximum aus diesem Roster rausholt. Und das ist für mich dann immer ein Indiz dafür, dass ein Head Coach wahrscheinlich dann ausgetauscht werden sollte.
Also ich stimme dir voll zu. Ich meine, ich habe es ja gerade auch schon gesagt. Wenn ich ihn irgendwo verteidige, dann würde ich halt sagen, ich fand es dieses Jahr schade, dass wir diese Offense ja aber eigentlich nie in Bestbesetzung gesehen haben. Ja. Also die ersten 6 Spiele war Hopkins raus. Bis Hopkins zurückkam, dann hat ja erstmal Marquise Brown gefehlt, als Hopkins dann zurückkam. Ja. Als dann beide da waren und Kyler Murray, ich glaube, weiß nicht, die drei haben, glaube ich, 2 Spiele zusammen gemacht, 2 oder 3. Aber als dann beide Receiver da waren, war nur noch 1 Starting Offensive Lineman übrig, weil die anderen 4 verletzt waren. Und Zach Ertz hat sich ja auch verletzt. Also du hattest nie diese Situation. Wir haben wirklich mal das, was auf dem Papier im Mai stand, sozusagen. Ja. Das war eigentlich nie zusammen auf dem Platz. Es gibt jedes Team hat Verletzungen. Also ich will das jetzt nicht sagen, irgendwie, wenn die alle da gewesen wären, dann wäre es eine Top 5 Offense gewesen oder sowas. Aber das fand ich so ein bisschen schade, dass du ja eigentlich nie diese Bestbesetzung hattest. Also Hopkins hat, ich glaube, 9 Spiele gemacht dieses Jahr. Und die waren halt, die kam natürlich erst ab Woche 7 dann, glaube ich, war es. Ja, Woche 7. Und an dem Punkt waren halt schon, ich glaube, 3 oder 4 Offensive Linemen weg, die ja früh in der Saison sich von verletzt haben. Du hast den Left Tackle verloren, du hast den Center verloren, du hast deinen Left Guard verloren. Das soll keine Ausrede sein, aber genau, das gehört halt zum Kontext, finde ich zumindest dazu.
Absolut, aber ich finde, dass auch das, was wir auf dem Feld gesehen haben, nicht den Eindruck erzeugt hat, zu denken, okay, wenn die alle fit sind, dann wird's richtig, richtig gut. Dann ist das ein Top-Team, das ist ein Top-Offense. Und ich erwarte von einem Offensive-Play-Caller eigentlich mehr Hilfe für diesen, in meinen Augen immer noch sehr talentierten Quarterback, da irgendwas zu kreieren, schematisch auch, was ihm mehr hilft. Und wie oft haben wir hier gesessen und gesagt, also irgendwie wirkt das ein bisschen planlos, was da auch gecallt wird. Und man sieht dann Kingsbury, wie er ewig lang in sein Mikrofon spricht. Dann kommt das Play und Kyler Murray hat überhaupt keine Anspielstation, weiß nicht, was er machen soll. Übersieht dann vielleicht selber noch mal 1-2 Leute und muss dann selber kreieren. Und es war ja über einen ganzen Zeitraum einfach der Fall, dass Kyler Murray der Grund war, warum diese Offense überhaupt einigermaßen den Ball bewegen konnte.
Ja, du musst ja die Also es gab zwei Typen von Cardinals-Siegen in dieser Saison. Ich meine, es waren nicht viele, wenn du vier gewinnst. Aber es gab zwei Typen von Cardinals-Siegen. Das war entweder Kyler Murray trägt das Team, Raiders-Spiel wäre das ideale Beispiel dafür. Oder halt wirklich die Defense macht halt gegen eine, wie auch immer, schwache Offense, macht halt die Defense richtig viel. Das Panthers-Spiel fällt mir da ein. Der Rams-Sieg, glaube ich, würde ich auch in die Richtung gehen. Das waren im Prinzip die zwei Kategorien Sieg. Und das ist natürlich dann, wie du sagst, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für den offensiven Headcoach, wenn entweder die Defense die Kohlen aus dem Feuer holt oder halt das individuelle Talent vom Quarterback das macht.
Und man sieht halt auch an anderen Coaches, offensive-minded Coaches, dass sie mit mehr, dass sie mit weniger mehr erreichen können. Also mit weniger Qualität. Mhm. Und ja, die Verletzungen haben die Qualität limitiert, aber trotzdem würde ich sagen, ich finde, das ist ganz gut getroffen. Ich glaube, dass er ein guter Coach in irgendeiner Form sein kann.
Also ganz ehrlich, aber mach Kingsbury zum Offensive Coordinator bei den Patriots. Dann hast du einen, der mit einem Quarterback arbeiten kann, weil das ist, glaube ich, seine größte Qualität tatsächlich. Dann hast du einen, der Mac Jones entwickeln kann und ein besserer Playcaller als das, was die Patriots haben, wäre definitiv. Also das ist jetzt nur so, und ich meine, da ist natürlich die Connection ist natürlich da, weil Kingsbury war ja auch mal kurzzeitig bei den Patriots. Insofern, ich glaube, es sollte für ihn Posten geben, wo er im Vergleich zum aktuellen Setup ein Upgrade wäre. Deswegen glaube ich halt, er ist kein schlechter Coach, er ist einfach noch kein Head Coach in der NFL.
Nee. Und da gehört einfach ein bisschen mehr zu. Und wie du auch schon angesprochen hast, das Ganze, was hinter den Kulissen in der Kabine passiert, der Umgang mit dem Team, mit dem Spiel, mit den Spielern, das scheint alles noch nicht optimal zu verlaufen. Ja. Wie attraktiv dieser Posten ist, darüber sprechen wir am Ende der Folge noch. Lass uns noch eben über die Texans sprechen, hatten wir gestern ja schon mal erwähnt. Das ging ja relativ schnell nach dem Spiel der Texans gegen die Colts, dass Lovie Smith entlassen wurde.
Genau. Ich meine, auch hier, das haben wir alle vermutet, was aber eigentlich auch schon zum zentralen Takeaway führt. Das ist eigentlich eine ziemliche Sauerei, was die Texans da die letzten zwei Jahre gemacht haben, dass du David Culley holst. Jeder weiß, dass David Culley eine Übergangslösung ist und dann Lovie Smith holst, wo wir auch schon vor der Saison eigentlich alle gesagt haben, ja, jeder weiß halt, der wird halt nach maximal zwei Jahren weg sein, vielleicht auch nach einem. Ich verstehe ehrlich gesagt bis heute nicht, warum sie nicht einfach Culley die zwei Jahre haben machen lassen. Von der Timeline her war es ja einfach so, jeder wusste, als sie Culley gefeuert haben, nach der vergangenen Saison, nach einem Jahr. Und du hattest, was hatten wir, zehn Openings, glaube ich, letzte Offseason? Jeder, also Headcoach-Openings, jeder wusste, dass niemand zu den Texans gehen will, in diesem Setup, in diesem Szenario, in dem die waren. Das hat für mich schon keinen Sinn ergeben. Dann machen sie hier, interviewen da natürlich ein paar Leute, unter anderem Josh McCown, diese Geschichte gab es da noch. Und dann befördern sie letztlich Lovie Smith intern, um den halt auch nach einem Jahr zu feuern. Und also eigentlich, in meinen Augen, eigentlich kannst du den Franchise so nicht führen. Und die Texans waren über die letzten Jahre natürlich in vielfacher Hinsicht am Boden. Die ganze Deshaun-Watson-Situation, klar, das ist so der Headliner. Diese Jack Easterby-Geschichte, jetzt Nick Casari als GM soll auch schon unumstritten sein. Dann hast du zwei One-and-Done-Coaches nacheinander. Es gibt, glaube ich, in der NFL im Moment keine Franchise, die dringender einen radikalen Turnaround braucht, der vielleicht über den Headcoach kommen kann, wenn du einen Volltreffer landest. Aber ich frage mich halt echt, und das, wir sprechen gleich ja über die fünf Openings nochmal im Vergleich, aber ich frage mich halt echt, welcher junge, aufstrebende Coordinator will sich jetzt diese Franchise mit diesem Owner antun, mit der Geschichte der letzten drei Jahre? Das finde ich ist halt in Houston, ich finde es in Houston schon echt haarig. Und jetzt, wie sie diese zwei Jahre jetzt gemanagt haben, finde ich, das ist halt wirklich unter aller Sau, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ein Riesenprojekt. Gleichzeitig muss ich bei den Texten sagen, so ein bisschen das Gegenteil von den Cardinals, dass man aus sehr, sehr wenig Qualität zumindest echt kompetitiv wirken konnte über lange Strecken. Auch ja in der vergangenen Saison.
Ja, aber das ist doch dann eher noch ein, also, das ist doch, da macht es doch noch bitterer, dass sie dann den Headcoach rausschmeißen, oder nicht?
Ja, ich meine jetzt als Attraktivität. Ich finde, dass das ein Riesenprojekt ist, ja, aber ich finde, es gibt ein ganz großes Argument, hier als Headcoach anzuheuern.
Okay.
Und das ist der Nummer 2 Pick, das ist der neue Quarterback.
Okay, aber du heuerst
den kannst du aufbauen.
Du heuerst ja nicht als GM an, du heuerst ja als Headcoach an.
Genau, aber der sollte zumindest irgendwo, also es wird wahrscheinlich ein guter junger Quarterback sein. Ein talentierter Quarterback.
Vermutlich, ja, aber also nochmal, du bist ja, gerade wenn du als, keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, Ben Johnson haben die ja zum Beispiel angefragt. Wir haben ganz viele junge Coaches ja schon angefragt, die Texans. wenn du jetzt als junger Coordinator mit zwei Jahren jetzt irgendwie auf hohem Level performt hast als Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und nach Houston dann kommst, als ja aber immer noch relativ unbeschriebenes Blatt, dann triffst du ja keine Personalentscheidungen.
Du triffst keine Personalentscheidung, das nicht, aber wie gesagt, du wirst einen deutlich besseren Quarterback zur Verfügung haben als Davis Mills.
Das stimmt, aber einen besseren als Kyler Murray auch?
Ja, ich sag nicht, dass sie attraktiver sind als die Cardinals.
Ach so, okay, ich dachte, weil du.
Nee. Okay. Ich wollte nur ein Gegenargument liefern, dass es mega unattraktiv ist, da hinzugehen.
Nee, dann lass uns einfach.
Die Cardinals sind attraktiver.
Lass uns doch einfach direkt. Oder wolltest du noch was zu Lovie Smith sagen?
Nee, wir haben ja auch gestern schon kurz drüber gesprochen. Genau, ja. Großer Mittelfinger, wie du es genannt hast, in Richtung Ownership. Absolut, ja. Das war so strategisch doof gelöst. Sie hätten ihn einfach ein paar Wochen früher entlassen müssen. Alles dafür tun, was du aus Owner-Perspektive machen kannst, damit du diesen Nummer-1-Pick behältst. Ja. Und das haben sie nicht gemacht und jetzt haben sie selber Schuld. Und jetzt, ja, geht ihnen der vermeintlich beste Quarterback des Drafts wahrscheinlich durch die Lappen.
Und vielleicht landet er halt in der Division. Ne? Das kommt halt on top. Also jetzt gibt's halt, ja. Die Colts sind halt wirklich der. Ich habe das gestern auf Twitter auch geschrieben. Der mit Abstand logischste Weg für die Top 4 im Draft, wenn wir jetzt drauf gucken, ist halt wirklich, Colts gehen an 1, die Bears gehen 3 Spots runter, sammeln trotzdem noch wahrscheinlich massig Kapital damit ein, wissen aber, dass es mindestens an 1 und höchstwahrscheinlich an 1 und 2 Quarterbacks gehen. Das heißt, die kriegen immer noch einen der beiden Top-Verteidiger an 4. Und die Texans sind halt echt so ein bisschen die Gelackmeierten in der Situation.
Ja, lass uns doch über unser kleines Ranking sprechen. Also es gab ja schon 3 Entlassungen. Du hast die Colts gerade angesprochen. Jeff Saturday würde wohl gerne bleiben. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Die Carolina Panthers und die Denver Broncos. Dazu kamen jetzt eben noch die Texans und die Cardinals. Ich mache das hier on the fly. Ich habe mir noch nichts überlegt. Ich weiß aber ganz klar, wer meine Nummer 1 ist.
Willst du es von oben nach unten oder von unten nach oben?
Wir machen es, weil Ranking immer von unten nach oben. Ja, das habe ich einmal in die falsche Richtung gemacht irgendwo. Ich glaube, ein Running Back Ranking. Und was habe ich Kritik dafür passiert? Zu Recht. Machen wir von unten nach oben. Mhm. Für mich am unattraktivsten. Ah, ich könnte mir vorstellen, was du sagst, aber am unattraktivsten sind für mich.
Ich kann auch anfangen, wenn du. Also ich habe mir ein Ranking aufgeschrieben.
Ich kann auch anfangen, wenn du willst. Warte, ich muss das jetzt aufschreiben, sonst eier ich hier rum.
Soll ich anfangen?
Ja.
Okay, ich habe die Colts an 5. Für mich sind die Colts der unattraktivste Posten, weil wenn ich drauf. Also es gibt ja mehrere Komponenten, wenn wir drauf gucken, was ist ein attraktiver Headcoach-Posten. Das eine ist natürlich der Kader. Wie weit weg ist der Kader? Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit dem Kader was erreichen kannst? Quarterback-Situation, so alle Kaderfragen, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Owner-Situation. Da hast du einen Owner, der den Eindruck vermittelt, zum einen, dass er wirklich auch gewinnen will, aber halt auch, dass er Stabilität mitbringt. Also, dass er für Stabilität sorgt, dass er halt nie keine Kurzschlüsse, dass du nicht nach irgendwie einem 2-4 Start vom Owner ins Büro zitiert wirst und direkt irgendwie kurz vor der Entlassung stehst, so. Oder der zweite Punkt, GM für mich der dritte Punkt. GM ist halt, mit dem GM musst du natürlich sehr eng zusammenarbeiten als Head Coach. Und da, logischerweise geht das dann auch wieder Hand in Hand, weil der GM dann erst dafür verantwortlich ist, die Kaderzusammenstellung zu machen. Ich finde, von der Gesamtsituation her sind die Colts mit diesen 3 Punkten der unattraktivste Spot. Weil Owner, also Colts und Texans geben sich da für mich nicht viel, aber ich will beide nicht als meinen Owner haben, wenn ich Head Coach werde. GM, ihr wisst, was ich von Chris Ballard halte. Ich glaube nicht, dass er der Richtige ist. Ich glaube nicht, dass er der Kandidat ist, der ein Championship-Roster aufbaut. Das heißt, GM für mich jetzt auch nicht unbedingt weit oben auf der Liste für die Colts. Und dann halt der Kader. Der Kader ist okay, aber der Kader ist, glaube ich, weiter weg, als man das denken würde. Und sie haben mehrere teure Spieler, die aus einer richtig miesen Saison kommen, wo man halt nicht weiß, kommen die wieder zurück? Auf welchem Level kommen die zurück? Und du hast auch vor allem viel Geld in Low-Value-Positionen gesteckt. Plus dann natürlich, okay, ja, sie können an 1 traden, um den Quarterback sich zu holen, den sie haben wollen im Draft. Und ich glaube, das ist ein sehr realistisches Szenario. Aber das kostet natürlich auch was. Und dann hast du auf einmal nicht mehr die Ressourcen, um noch 3-4 andere Spots gut zu bedienen. Also für mich sind die Colts vom Kader her zu weit weg, als dass ich sie jetzt zum Beispiel so, wenn jetzt so Cardinals, Broncos, Panthers im Vergleich sehen, sind sie für mich vom Kader her, Kader plus Quarterback-Situation zu weit weg. Ich bin kein Fan vom GM und der Owner ist für mich einer der beiden schlechtesten von diesen fünf Openings, die jetzt da sind. Deswegen Colts für mich auf dem fünften Platz.
Machen wir ein persönliches Ranking? Ja, ne? Also ganz persönlich.
Ja, so wie du es. Also wenn du Head Coach wärst, wo willst du hingehen?
Okay. Ja, dann habe ich auf jeden Fall die Colts auch ganz hinten. Mhm. Ich hatte noch überlegt, ein anderes Team ganz nach hinten zu packen. Aber wenn ich aus persönlicher Perspektive drauf schaue, das Pro-Argument wäre ja auch hier irgendwo gewesen. Du bist der Gewinner jetzt des letzten Spieltags. Du wirst höchstwahrscheinlich sehr hoch picken können. Ich finde halt immer, so ein junger Quarterback, darauf kannst du aufbauen, da kannst du irgendwie was entwickeln. Da kannst du dann auch, ja, wenn du triffst, hast du das größte Potenzial, Erfolg zu haben. Also du nicht, sondern dein GM. Aber wenn der den richtigen aussucht, hast du das größte Potenzial, ja, oder am meisten Upside irgendwo. Und du hast eigentlich alle Gegenargumente für die Colts schon angesprochen. Ich sehe den Kader halt auch so in so einem, ja, in so einem Zwischenzustand. Ja, in so einem, ja, genau. In so einem Mittelding, ne? Dieses graue Maus-Thema, was wir immer haben. Und da ist irgendwo der Kader, weil der ist nicht schlecht genug. Also, sie picken jetzt an, was war es? Vier, ne?
Vier.
Also können sie nicht so gut gewesen sein. Aber das lag natürlich auch viel an der Quarterback-Situation. Trotzdem, ich sehe den Kader halt nicht mega schlecht, aber halt auch weit davon weg, jetzt irgendwie kompetitiv um die Playoffs oder in den Playoffs mitspielen zu können. Unabhängig vom Quarterback. Mhm. Deswegen bei mir auch auf 5, auf der 4. Wirklich aus persönlicher Sicht, weil ich ja Zweifel habe, dass ich als Coach Russell Wilson wieder hinbekomme, die Broncos auf der 4.
Okay, da gehen wir deutlich auseinander.
Ja, ich habe auch ein bisschen, ich gehe hier in eine boldere Richtung, aber
ja, okay.
Also klar, es wird Coaches geben, die sich diesen Roster angucken und sagen, ey, eigentlich alles da.
Ja.
Das, was wir seit Jahren bei den Broncos sagen, eigentlich alles da. Jetzt hat man auch noch den Quarterback, aber Hand aufs Herz. Wer glaubt noch zu 100%, dass Russell Wilson noch mal so richtig gut werden kann? Seahawks, Prime, gut.
Ja.
Wer glaubt das? Und ich glaube, es wird nicht so wahnsinnig viele geben, die das wirklich voller Überzeugung sagen können. Und ich gehöre nicht dazu. Und deswegen, weil du bist an denen gebunden. Du hast hier keine Möglichkeiten, irgendwie wie die Quarterback-Situation.
Mindestens ein Jahr auf jeden Fall, ja.
Mindestens ein Jahr. Und ja, und selbst danach, also dann musst du ja auch andere Spieler wahrscheinlich bezahlen oder hast teure Spieler. Also, weiß nicht, das ist irgendwie so eine Situation, wo ich nicht gerne hineinkommen würde.
Ich finde die Broncos sind mit das schwierigste Team hier. Ich habe sie am Ende auf 2 gesetzt, tatsächlich. Es hängt natürlich, die Russell-Wilson-Situation schwebt natürlich über allem. Wir haben ja bei der.
Also, du traust dir das zu, ja?
Ich sag gleich das. Ich habe ja bei der Entlassung von Hackett, als wir darüber gesprochen haben, habe ich ja da schon einiges dazu gesagt. Für mich ist halt absolut kritisch und damit steht und fällt es alles, inwieweit du als neuer Head Coach die Sicherheit bekommst, wenn 2023 halt schief geht und klar ist, Wilson ist nicht die Lösung, inwieweit du als Sicherheit bekommst, dass du danach mit einem anderen Quarterback weitermachen kannst. Das ist der kritische Punkt für diesen Job. Wenn du die nicht hast, diese Sicherheit, dann stimme ich dir zu. Dann musst du die Colts weit nach hinten, die Broncos, wie sag ich denn dauernd Colts? Dann musst du die Broncos weit nach hinten setzen, weil ich würde auch nicht mein Schicksal komplett von Wilson abhängig machen wollen. Das ist halt wirklich der Knackpunkt. Ich habe sie am Ende an 2 gesetzt, weil ich glaube, und da kommen wir zu, da kommen wir dann auch wieder zu den anderen Punkten, die ich angesprochen habe eben, weil ich glaube, dass das Ownership massiv dran ist, und die unbedingt Erfolg haben wollen und auch bereit sind, viel Geld dafür auszugeben. Ich meine, die haben jetzt ja gerade fürs letzte Saisonspiel, haben wir ja den, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die haben ja den Rasen komplett ausgetauscht für ein Spiel. Einfach, weil sie sagen, hier, wir wollen perfekte Bedingungen at all times haben und solche Sachen. Ich glaube, dass die halt bereit sind, auch im Zweifelsfall diesen Wilson-Deadcap zu schlucken, wenn das dann sein muss, nach der kommenden Saison, und in eine andere Richtung zu gehen. Und darauf baue ich halt so ein bisschen mit meinem Argument hier. Ansonsten eben ist ja, wie du gesagt hast, halt, das Talent natürlich ist da. Von der Kaderqualität her, von diesen 5 Teams, ist es der beste Kader. Also da gibt es für mich auch keinen Zweifel. Ich sehe die klar an 1, wenn wir jetzt diese 5 Kader ranken würden. Und sie haben ja trotz des Wilson-Trades, haben sie ja Draft-Kapital. Sie haben durch den Bradley-Chubb-Trade haben sie den Erstrunden-Pick. Sie haben den Drittrunden-Pick der Colts tatsächlich. Sie haben ihren eigenen Drittrunden-Pick. Sie haben ihre normalen Picks in Runde 4 und 5. Also keinen Second-Rounder halt. Aber sonst ist auch Draft-Kapital da. Wenn die Wilson-Situation auf eine Art und Weise geregelt ist, dass man als Head Coach damit arbeiten kann, dann ist für mich Denver 1 oder 2 tatsächlich. Also dann sehe ich die ziemlich hoch. Das ist natürlich ein großes Sternchen dahinter. Aber so wie die Ownership-Gruppe auftritt, glaube ich halt nicht, dass die jetzt diese Headcoach-Suche angehen und sagen, schwimmst oder gehst unter mit Wilson. Das glaube ich nicht. Den Vibe kriege ich überhaupt nicht von denen. Und deswegen ist Denver für mich eher weiter oben.
Okay, du hast sie auf der 2. Und jetzt kommt der größte Schocker. Ich habe da immer noch nicht die Texans auf der 3. Ich habe die Panthers auf der 3.
Okay, da denken wir echt anders, okay.
Ja, weil du verkopfst das. Du willst einen Job haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, sehr hoch ist. Ich sag's gleich bei den Texten. Über die Panthers haben wir ja schon gesprochen, kann ich kurz machen. Sehr viel Talent im Roster, viele Playmaker, offensiv und defensiv, junges Talent auch irgendwo. Ich glaube, da kannst du was Gutes aufbauen. Ich hätte sie gerne auf 2 gesetzt, aber ich will meinen Schocker auf der 2 haben. Und ich glaube, dass die Quarterback-Situation ganz schön tricky werden könnte.
Bei den Panthers? Mhm. Aber wieso bei den Panthers und nicht bei den Texans oder so?
Naja, die Panthers draften ja viel später.
Naja, 9. Also von 9 an 1 kannst du auch
traden. Ja, okay, wenn du tradest, aber das hast du ja als Coach auch nicht in der Hand.
Das stimmt, ja.
Und vor allem, glaubst du, die Panthers kommen an 1?
Oh, wenn sie das wollen, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn sie es wollen, ich denke, dass die Colts der Favorit sein sollten, dass man die als Favorit sieht, aber ich denke, dass die eine reelle Chance haben, an 1 zu kommen.
Hm.
Ich habe die Panthers.
Die Texans.
Ja? Also, ja, ich würde erst die Panthers machen, wenn du die Panthers jetzt gerade hast. Für mich sind nämlich Panthers und Broncos 1 und 2 tatsächlich. In welcher Reihenfolge du die auch immer
wirklich
drehen willst, das hängt halt von der Wilson-Situation ab. Wie gesagt, wenn die Wilson-Situation so geregelt ist, dass du das überstehst als Headcoach, wenn der nach 2023 geht, dann wäre Denver für mich an 1. So kann man die halt hin und her schieben. Die Panthers für mich sind halt, du hast einen guten jungen Kader, der ja nach der Entlassung von Matt Rhule gezeigt hat, dass Qualität da ist, dass die Spieler gewinnen können. Du hast einen Owner, der gewillt ist, Geld auszugeben. Klar, der Quarterback fehlt. Das ist ein riesen Gegenargument. Aber sie haben halt die Ressourcen, um das im Draft anzugehen. Sie haben den Pick Nummer 9, sie haben 2 Second-Rounder, sie haben 2 Fourth-Rounder. Kapital ist da, auch in diesem Draft, um hochzugehen, wenn sie das wollen. Und wenn du einen Rookie-Quarterback draftest, und es muss ja nicht der Nummer 1-Pick sein, das muss man ja auch sagen, also wir haben es in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, dass der zweite oder dritte Quarterback am Ende auch der bessere Quarterback dann tatsächlich wird. Jetzt sagen wir, sie kriegen nicht den Nummer 1-Pick, aber sie können vielleicht mit den Cardinals an 3 traden oder mit den Seahawks an 4 traden und kriegen dann da ihren Quarterback. Also da gibt's ja verschiedene Wege auch. Wenn sie einen Rookie-Quarterback da reinpacken, dann sind die Umstände halt schon echt nicht schlecht. Die Line hat sich deutlich gemacht dieses Jahr. Ja. Sie haben Waffen. Ich glaube, dass in Carolina ein junger Quarterback schnell erfolgreich sein könnte. Und die Defense ist eh gut. Das haben wir eigentlich immer das ganze Jahr über gesagt. Die Defense ist eh gut. Ja. Ich finde, die Panthers sind. Ich würde die Panthers als sneaky attraktiv bezeichnen, weil ich halt jetzt gesehen habe, was Steve Wilks mit diesem Kader machen konnte in der zweiten Saison oder im letzten Saisondrittel. Und das hat für mich halt echt nochmal so den Push gegeben. Du hast einerseits diese Luxus, du hast die Situation, dass du eben noch einen Quarterback auswählen kannst und gleichzeitig aber ist der Kader relativ weit. Und das kombiniert so ein bisschen für mich die Stärke des Broncos-Jobs mit dem, was einen Job wie Houston oder Indianapolis attraktiv macht.
Wir hätten dieses Ranking in eine richtige Folge packen müssen. Wir sprengen gleich sämtliche Shortzeiten.
Ich glaube auch, ja.
Ich mach's kurz. Die Texans auf 2, für mich einfach low-hanging fruits irgendwo. Weil du kannst nicht verlieren, du draftest jetzt endlich mal hoch einen Quarterback und kannst mit dem was aufbauen. Und in meinen Augen ist das einfach ein Low-Risk-Move mit reichlich Potenzial. Ja, Owner, GM, schwierig, okay. Mhm. Aber als junger, aufstrebender Headcoach, ich finde den Spot trotzdem attraktiv, vor allem, weil ich gesehen habe, dass die Mannschaft, dass das Team ja irgendwo auch ein bisschen Talent noch dabei hat, ist jetzt nicht komplett lost unterwegs. Klar, der Rekord sieht anders aus, aber es waren einige Spiele, die sie auch hätten gewinnen können und wahrscheinlich gewonnen hätten, vor allem auch mit einem besseren Quarterback. Die habe ich auf 2 und die Cardinals habe ich auf 1, einfach weil ich noch sehr überzeugt bin von Kyler Murray und in meinen Augen wird Kyler Murray oder je nachdem, welchen Rookie-Quarterback man jetzt bei den Colts, bei den Panthers und bei den Texans dann irgendwie letztendlich hat. Aber jetzt gerade im Broncos-Cardinals-Vergleich habe ich Kyler Murray so viel höher, ja. weil jünger, weil ich das Potenzial, das Talent höher einstufe. Und auch in dem Roster steckt noch viel Talent. Deswegen für mich der attraktivste Spot.
Ich habe die Cardinals dann an drei dementsprechend, logischerweise. Murray ist halt das, also Murray für mich wäre halt das stärkste Argument auch. Ist halt die spannende Frage, wie Headcoach-Kandidaten andere das dann sehen. Ob Murray halt eher das absolute Pro-Argument ist oder halt eher das absolute Gegen-Argument, wenn sie halt sagen, ja, an Murray glaube ich nicht und jetzt bin ich für mehrere Jahre fix an den gebunden. Der Kader, finde ich, ist schon jetzt, also der Kader steht halt schon vor einem Umbruch ein Stück weit. Gerade Offensive Line, wahrscheinlich der Großteil der Starting Line muss ausgetauscht werden. Du hast den Vertrag von Hopkins, der ein Thema wird. Hopkins hat einen Cap-Hit von, glaube ich, 30 Millionen nächstes Jahr. Entweder wird der getradet oder umstrukturiert oder verlängert irgendwie. Es gibt junges Talent, vor allem in der Defense, um das du auch was aufbauen kannst. Und sie haben eben den Pick Nummer 3. Das ist natürlich auch ein Pfund. Also ein Pick Nummer 3 zu haben und du brauchst keinen Quarterback, ist natürlich eine absolute Luxussituation. Das finde ich auch richtig stark. Aber es sind halt so ein paar Ungewissheiten. Ich glaube, Ownership-mäßig sind die Cardinals ein guter Spot. GM-mäßig wissen wir es halt noch nicht. Das haben wir jetzt eben noch nicht gesagt bei der News für den Headcoach. Die Cardinals gehen ja einen kompletten Neustart an. Steve Keim, der jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr beim Team war, wegen einer Krankheitssituation, der wird nicht zurückkehren. Es wird einen neuen GM geben. Da haben sie auch mehrere externe Kandidaten schon angefragt. Also ich glaube, die Tendenz in meinen Augen geht eher in Richtung externer Kandidaten mittlerweile. Das heißt, ist aber natürlich auch eine, das wissen wir noch einfach noch nicht, wer hier der GM wird und wie das funktioniert. Also das ist so ein bisschen noch eine Ungewissheit. Plus natürlich, wir müssen halt davon ausgehen, dass Murray in der kommenden Saison mehrere Wochen noch fehlen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er die ersten 4-5 Wochen verpasst. Das heißt, 2023 könnte halt echt so ein bisschen ein Übergangsjahr sein, was den Job, finde ich, so auch noch mal so ein bisschen unattraktiver macht. Ja, das ist halt so in der Summe für mich an drei. Mit halt dem klaren Pro Ressourcen, Draft, Kapital plus Cap Space und Kyler Murray. Das sind halt die in meinen Augen die Verkaufsargumente für den Job. Und Texans eben, ich habe es mir so aufgeschrieben bei den Texans, die habe ich dann an vier dementsprechend. Wenn es ein GM-Posten-Ranking wäre, dann hätte ich die Texans wahrscheinlich an eins oder zumindest sehr weit oben. Die haben 6 Picks in der Top 101 dieses Jahr im Draft, darunter 2, 12, 33 und 65. Es gibt viele Möglichkeiten, den Kader umzubauen und so weiter, aber also für mich ist das echt ein Team, wo ich als Head Coach, glaube ich, nicht hin will, weil ich, das ist einfach eine Owner-GM-Situation und wenn ich sehe, wie die letzten 2 Jahre umgegangen sind mit ihrem Coaching-Personal, ich würde da nicht hinwollen als Head Coach.
Ja gut, keine Lust auf Herausforderung, Herr Franke. Das ist meine Analyse.
Sagt der einfach das Team mit dem Nummer 2 Pick nimmt.
Ja klar. Ja klar, das ist, ich finde es ist eines der spannenderen Projekte. Man muss auch mal was aufbauen können, sich nicht nur in gemachtes Netz, ja,
als GM, Nest setzen. Als GM stimme ich dir ja zu, aber wenn du jetzt als, keine Ahnung, wie gesagt, Ben Johnson oder so oder DeMeco Ryans da hinkommst, dann baust du ja nichts auf. Du trainierst dann die Spieler, die der GM dir reinpackt. Aber du baust ja selber den Kader nicht auf.
Das ist ein Argument. Trotzdem bist du ja Teil dessen.
Ja.
Und wenn du mit dem GM gut zusammenarbeiten kannst und ihn von deinen Ideen überzeugen kannst, wovon, also den Anspruch sollte man natürlich haben. Ja, aber hier, wir sind schon über eine halbe Stunde, Adrian. Du hast dir viel zu viel Mühe mit deinem Ranking gegeben im Vergleich zu mir. Ich habe mir nicht mal was aufgeschrieben. Naja, es könnten jetzt aber noch ein paar Openings stattfinden, um das Ganze abzuschließen. Mhm. Denn du hast es ja gestern schon mal erzählt, es gab eine Regeländerung. Genau. Also es ist nicht mehr ganz so viel Druck auf diesen Black Monday. Genau. Es könnte sogar vielleicht noch ein Playoff-Team-Coach entlassen. Genau. Ungewöhnlich wäre das, aber
ja,
nicht undenkbar.
Ja, ich meine, haben wir auch schon gesehen in den vergangenen Jahren, dass Teams dann auch ihren Coach schon nach den Playoffs rausschmeißen. Aber generell mit dieser neuen Zeitregel eben, wie gesagt, gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du eben sowieso Teams, beziehungsweise Kandidaten, die bei anderen Teams angestellt sind, frühestens 3 Tage eben nach dem Woche 18-Spiel des betreffenden Teams anfragen kannst. Also sprich, das darf dann sozusagen erst, also beziehungsweise Interviews mit denen erst führen darfst, das darf dann erst ab Mittwoch passieren. Und Kandidaten eben von Teams, die in der Wildcard-Runde spielen, dürfen erst dann nach der Wildcard-Runde interviewt werden. Und In-Person-Interviews, die ja sowieso kritisch sind, also ohne ein In-Person-Interview wird, glaube ich, kein Head Coach verpflichtet, die sind sowieso generell erst alle nach der Wildcard-Runde erlaubt. Also das heißt, nächste Woche wird es erst so richtig heiß laufen. Was natürlich auch so ein bisschen für Teams, die den Schedule so ein bisschen lockerer macht. Du kannst jetzt eher sagen, wir müssen nicht am Black Monday direkt, wir können auch am Mittwoch oder Donnerstag unseren Coach feuern. Wenn zum Beispiel ein Team wie Washington das jetzt noch sagen würde, wir sind noch in der Überlegung, ob wir mit Ron Rivera weitermachen wollen oder nicht. Es gibt jetzt nicht unbedingt den absoluten Zeitdruck, dass du das direkt nach der Saison machen musst. Und es kann eben heißen, dass ein Team, das in der Wildcard-Runde böse baden geht, dann noch die Reißleine zieht und eben nicht dann sofort, weil das war ja früher eben so, dass du dann schon einen krassen Nachteil gegenüber allen anderen Teams bist, die schon seit einer Woche Headcoach-Kandidaten interviewen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn ein Team wie zum Beispiel die Dallas Cowboys, bei denen das ja immer wieder mal berichtet wird, wenn die jetzt total gegen die Bucks auf die Nase kriegen und Jerry Jones dann doch sagt, ich will Mike McCarthy raus, ich will Sean Payton oder so, das ist jetzt eher noch denkbar. Also das könnte jetzt eher passieren.
Ihr werdet es bei uns erfahren und zwar dann in den News am Donnerstag, falls ich noch was tun sollte. Das war's für heute. Das war ein Downset Short. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.